Also das ist so, wie wenn Sie einen Krebspatienten fragen, sollen wir jetzt noch warten, bis in 2 Wochen der neue Arzt kommt? Nein, jeder Tag zählt und bei Deutschland ist es auch so, jeder Tag zählt. Ich bin ja jemand, der sich für Wirtschaftspolitik interessiert und ich sehe, dass wir hier wirklich den Bach runtergehen und auf den Abgrund zufahren. Und da dürfen wir eben nicht noch Gas geben, sondern müssen nicht nur bremsen, sondern müssen umdrehen. Es ist eine breite Palette an Themen, die in Deutschland als sehr belastend wahrgenommen werden und wo wirklich ein Reformstau ist. Das muss man sagen. Also seit der Agenda-Reform hat es ja eigentlich keine richtige Reform mehr gegeben. Natürlich ist eine funktionierende Koalition immer besser als eine Minderheitsregierung. Aber eine dysfunktionale Koalition ist schlechter als eine Minderheitsregierung.
Das ist Machtspiel, der Politik-Podcast von NZZ und Bross-Stiftung. Jeden Donnerstag diskutieren wir über das, was Deutschland bewegt. Das Land steckt in einer wirtschaftlichen Schwächephase. Zu wenig Wachstum, zu hohe Abgabenlast, Investitionen brechen ein. Kapital und Leistungsträger verlassen das Land. Ein von der Regierung als solcher angekündigter rettender Herbst der Reformen hat gar nicht erst angefangen. Wie und wann platzt endlich der Knoten? Darüber spreche ich heute mit Thorsten Alsleben, Geschäftsführer von der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft. Hallo und herzlich willkommen, Herr Alsleben. Willkommen beim Machtspiel. Schön, dass Sie da sind.
Ja, danke. Gerne.
Herr Alsleben, jetzt am kommenden Freitag beginnt der Bundesparteitag der CDU in Stuttgart, über den wir heute auch noch sprechen wollen. Sie sind ja auch ein Partei-Insider. Jetzt hat man gehört, dass der Bundeskanzler Friedrich Merz ein Alkoholausschanksverbot ausgerufen hat für den Freitag, den ersten Tag vom Parteitag. Ist die Lage wirklich so ernst?
Ja, eigentlich könnte man sagen, sie ist so ernst, dass man sie sich schön trinken muss. Es ist auch nicht ganz richtig.
Aber es geht ja dann nicht.
Ja, das geht nicht. Na, es geht schon. Also es gibt kein Verbot, sondern es gibt den dringenden Appell aus dem Adenauerhaus an alle Aussteller, und wir sind auch Aussteller dort, auf Alkoholausschank zu verzichten, damit die Leute nicht alle draußen an den Ständen sind und sich betrinken, sondern drinnen noch lange diskutieren. Es gibt ein sehr dickes Antragsbuch, 444 Seiten, und Merz will wirklich, dass da auch dann die Anträge ernsthaft behandelt werden.
Und Sie halten sich an das Ausschanksverbot?
Also wir werden da keinen Ausschank für Delegierte machen und unser Team wird vielleicht abends ein Gläschen Sekt trinken. Das ist aber auch gestattet.
Okay, das wird hoffentlich auch Friedrich Merz akzeptieren. Wie beurteilen Sie denn die Kraft des Kanzlers, Reformen herbeizuführen?
Es gibt verschiedene Friedrich Merz. Es gibt den Oppositionspolitiker Friedrich Merz, der war klasse, der hat genau knallhart analysiert, wo Deutschland steht. Und der hat auch gesagt, welche Reformen wir brauchen und auch welche Regeln wir besser nicht brauchen, wie zum Beispiel zu viel Schulden. Und dann gibt es den Regierungschef Merz einer großen Koalition, die gar nicht mehr groß ist, mit einer dominanten SPD. Und der macht fast nichts mehr von dem, was er vorher gesagt hat. Ab und zu kommt noch der Oppositionsmerz durch, dann sagt er mal eine gute Rede vor dem Publikum, die applaudieren alle, aber in der Umsetzung fehlt es. Und jetzt ist die Frage, liegt es daran, dass die SPD so stark ist oder ist die CDU zu schwach? Und ich glaube, es ist von beidem etwas. Die SPD ist ja an sich mit 15% nicht stark, aber sie sind eben recht penetrant, wenn es darum geht, die eigenen Interessen und Ideologien durchzusetzen.
Friedrich Merz ist nicht der Einzige, der schon mehrere Rollen in seinem Leben ausgefüllt hat. Auch Sie sind so ein bisschen, wenn man Ihren Lebenslauf anguckt, ein bunter Hund. Sie sind jetzt Geschäftsführer der arbeitgeberfinanzierten Organisation Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft. Davor waren Sie nicht nur Journalist, sondern auch bei der CDU sehr aktiv. Jahrelang beispielsweise als Hauptgeschäftsführer der Mittelstands- und Wirtschaftsunion. Manchmal beschleicht mich das Gefühl, Sie können die Sicht eines Journalisten eigentlich gar nicht so gut ablegen. Und damit machen Sie sich bei der CDU nicht nur Freunde, beispielsweise wenn Sie eine Minderheitsregierung fordern. Wenn Sie uns einen persönlichen Einblick gewähren würden, welche Stimme in Ihnen ist eigentlich am stärksten? Die des Journalisten, die des Wirtschaftslobbyisten, die des Christdemokraten oder die des Staatsbürgers?
Also ich habe alle Rollen immer von einer Grundhaltung gehabt, zu der das jeweilige passte. Also als ich Journalist war, habe ich natürlich nicht parteipolitisch gedacht, sondern ich habe eine bestimmte marktwirtschaftliche Ausrichtung, ja, eine gesellschaftspolitische Ausrichtung, die war immer gleich. Da habe ich mich auch nicht geändert und deswegen ärgere ich mich auch so, dass jetzt zum Beispiel Politiker, die auch diese Haltung hatten, auf einmal diese Haltung nicht mehr hatten. Das regt mich richtig auf.
Wie erklären Sie sich das?
Naja gut, das Sein bestimmt das Bewusstsein, hat Marx gesagt. Also wenn Sie eine neue Rolle haben, müssen Sie die Rolle auch annehmen. Und ein Kanzler hat eben andere Zwänge als ein Oppositionsparteiführer. Das sehe ich schon auch. Nur mir geht es dabei darum, was ist einem inhaltlich wichtig. Und zum Beispiel an der CDU kritisiere ich, dass sie die Dinge, die sie vorher mit guten Argumenten für falsch gehalten hat, in der Koalition nicht nur machen muss, das ist okay manchmal, ein Kompromiss, aber dass sie es dann noch als eigene Erfolge verkauft. Also dann muss man auch sagen,
haben Sie dafür ein Beispiel?
Jetzt müsste man die Kacheln der CDU, des Adenauerhauses der letzten Monate durchgehen, wo dann auf einmal die Dinge, die, weiß ich nicht, Mindestlohn oder was, die dann auf.
Die Rente war ja auch ein Kompromiss.
Rente. Da muss man eigentlich hingehen und sagen, es ist inhaltlich in der Sache falsch. Wir mussten es jetzt machen, aber dafür kriegen wir halt andere Dinge. Aber dann so zu tun, als wenn das auch noch gut wäre, da kommen sich die Leute dann veralbert vor, um kein anderes Wort zu nutzen.
Die CDU war ja seit Ludwig Erhard eigentlich nie wirklich eine Partei der Reformen. Jetzt ist sie mit der SPD in einer Regierungskoalition, die um ihr Überleben kämpft. Und auch die SPD war schon mal deutlich fortschrittlicher und progressiver. Müssen wir jetzt eigentlich auf die nächsten Wahlen warten, bis so richtig was passiert? Oder meinen Sie, es gibt noch eine Chance, dass die dringenden Veränderungen, die Sie jetzt auch schon beschrieben haben, noch auf den Weg kommen?
Also das ist so, wie wenn Sie einen Krebspatienten fragen, sollen wir jetzt noch warten, bis in 2 Wochen der neue Arzt kommt? Nein, jeder Tag zählt und bei Deutschland ist es auch so. Jeder Tag zählt. Jeden Tag, den wir warten, sterben Firmen, wandern Firmen ab, machen dicht. Und deswegen bräuchten wir jetzt die Reform. Der Herbst der Reform, das war schon richtig die Ankündigung. Aber Sie haben es ja schon gesagt, da kam nichts. Und jetzt sehe ich gar keine Ankündigung mehr für einen Frühling oder Sommer der Reform. Aber ich spüre, wenn ich auch mit Leuten rede und Carsten Lindemann und anderen, die sagen alle, natürlich brauchen wir jetzt ein großes Reformpaket.
Carsten Lindemann, der CDU-Generalsekretär. Hat die Regierung denn, kann man das so hart sagen, dass sie nichts geschafft haben? Fällt Ihnen nicht ein wirtschaftspolitischer Etappensieg ein, wo Sie gesagt haben, ah ja, das ist doch jetzt mal die richtige Richtung?
Ja gut, die Unternehmenssteuerreform für die Körperschaftssteuer, also die für AGs und GmbHs, die ab 28 erst schrittweise greifen soll, das ist im Prinzip richtig, nur viel zu spät und viel zu klein. Das müsste sofort kommen in großem Umfang. Und ja, es gibt so ein paar kleinere Sachen, aber nochmal nichts.
Die Abschreibung für Unternehmen vielleicht?
Ja, die Abschreibung, die jetzt, also das Unternehmen jetzt Investitionen leichter und schneller abschreiben können, das gibt erstmal Liquidität im Unternehmen. Aber es wird halt auch sehr viel dann wieder Belastendes kommen. Also wir haben jetzt ein Gesetz, was die SPD durchsetzen will, das Tariftreuegesetz. Da geht es darum, dass Auftragsvergaben des Bundes nur noch an Unternehmen gehen, die garantiert das Tarifniveau anbieten. Das macht es natürlich wahnsinnig bürokratisch und es schließt auch Mittelständler aus, die eben nicht tarifgebunden sind und die sagen, ich kann jetzt nicht im Einzelnen nachweisen für jede Tätigkeit, ob das einem Tarifniveau entspricht. Macht es bürokratisch, macht es teuer und das ist genau die Bürokratie, die wir jetzt in so einer Krise nicht brauchen.
Und eigentlich will die Union das Tariftreuegesetz, wollten sie zuletzt auch abwerben, aber da gibt es jetzt so einen Kuhhandel, dass es wahrscheinlich so auf den Weg gebracht wird.
Ja, das ist das Geschickte bei der SPD. Also erstens, eigentlich hat die Union ja schon alles gegeben mit dem riesigen Schuldenpaket. Da könnte man sagen, das ist eine riesen Gegenleistung. Die SPD darf Geld ausgeben, investieren, was sie immer wollte und dafür kriegen wir alle Wirtschaftsreform. Ist aber nicht so, sondern man hat das verschenkt und dann wurde doch mal bei null neu verhandelt und im Koalitionsvertrag ist, wenn ich jetzt mal positiv werte, vielleicht 40% Union und 60% SPD. Andere sagen, es ist noch schlimmer, das Verhältnis. So, und jetzt wird nicht mal dieser Koalitionsvertrag umgesetzt, sondern wenn man die SPD-Punkte sieht, wie Rentenreform, da kommt dann immer noch was obendrauf. Oder Tariftreuegesetz, das hieß unbürokratische Umsetzung. Es wird aber viel bürokratischer. Die Union hat durchgesetzt, angeblich Lieferkettengesetz abschaffen, steht so im Koalitionsvertrag. Stattdessen wird aber nicht das Lieferkettengesetz abgeschafft, sondern nur die Berichtspflichten werden etwas reduziert. Das heißt, ein ganz kleiner Teil. Und es bleibt bei der Bürokratie für die Unternehmen. Und so ist es bei ganz vielen Punkten.
Wenn hier jetzt jemand von der SPD säße, dann würde er Ihnen wahrscheinlich entgegenhalten, hey, wir haben die Migrationspolitik der CDU mitgetragen und guckt auf die Umfragen, wir stehen nicht gut da, wir brauchen auch ein paar Gewinne für unsere Wähler. Haben Sie da gar kein Verständnis?
Also ich habe Verständnis bei der Migrationspolitik, ist aber, ich bin ja jemand, der sich für Wirtschaftspolitik interessiert und ich sehe, dass wir hier wirklich den Bach runtergehen und auf den Abgrund zufahren und da dürfen wir eben nicht noch Gas geben, sondern müssen nicht nur bremsen, sondern müssen umdrehen. Ja, und dass die bei der Migrationspolitik die Union was durchgesetzt hat, schön und gut, das nützt aber der Wirtschaft nichts. Ja, so und die SPD.
Sie haben da wenig Verständnis für die politischen Kompromisse, die man da schließen
muss. Doch, ich habe natürlich Verständnis dafür, aber ich habe wenig Verständnis dafür, dass ein drängendes Problem, was da ist, nicht gelöst wird. Nur mit dem Argument, ja, wir haben ja an einer anderen Stelle ein Problem gelöst. Ja, also das hilft halt nichts.
Der Finanzminister Lars Klingbeil hat die Probleme im Land auch erkannt, konnte man denken, wenn man ihm Anfang Februar in seiner Grundsatzrede auf der Jahresauftaktklausur der SPD-Parteispitze zugehört hat. Da spricht er nämlich von einem neuen Wirtschaftsmodell.
Ich sage euch sehr klar, wir bleiben unter unseren Möglichkeiten. Und damit müssen wir uns beschäftigen, wie ein neues Wirtschaftsmodell aussehen kann, wenn wir sehen, dass die Kombination von billiger Energie und massivem Export heute nicht mehr trägt. Und natürlich müssen wir uns auch in diesem Grundsatzprogrammprozess unbequeme Fragen stellen. Vielleicht mit der einen oder anderen Wahrheit auch aufräumen. Und das ist für mich das Wichtigste, dass wir mit einer Haltung rangehen an die Debatten der nächsten Monate, dass wir erstmal festhalten, wir wollen Veränderung, wir wollen Fortschritt und der Status quo ist unser Gegner. Wir dürfen auch hier nicht an der Vergangenheit festhalten, liebe Genossinnen.
Neues Wirtschaftsmodell, unbequeme Fragen, der Status quo ist unser Gegner, klingt eigentlich nach einer Menge Reformbereitschaft. Fehlt jetzt eigentlich nicht nur noch, dass die Union da mitmacht?
Also erstmal ist das ja das typische Bullshit-Bingo von Politikern, wenn sie über Reformen reden, ohne was Konkretes zu sagen. Diese Reformen können ja alles und nichts bedeuten. Ja? Also das riesige Rentenpaket, was die SPD jetzt erzwungen hat, ist auch eine Reform, allerdings eine Reform in die falsche Richtung, weil die macht ja alles nur noch teurer. Und wenn sie jetzt ganz stolz sind, dass sie die steuerliche Absetzbarkeit von Gewerkschaftsbeiträgen durchgesetzt haben, ist das auch eine Reform, die bringt nur dem Land nichts. Ja, also deswegen Das bedeutet gar nichts, was er da sagt, sondern dann muss er wie Schröder, also ich empfehle wirklich jedem nochmal die Agenda-Rede von Schröder 2003 im Bundestag, wo er ganz dezidiert beschrieben hat, wo die Baustellen sind und was man bereit sein muss zu ändern, ganz konkret. So, und sowas bräuchten wir. Wir bräuchten eine Agenda-Rede.
Schröder hat dafür aber auch einen politischen Zoll geleistet. Das leitete dann auch das Ende seiner Kanzlerschaft ein, wenn man so will. Kann es sein, dass Lars Klingbeil und Frau Baas darauf keine Lust haben?
So, da würde ich gerne mal mit diesem Vorurteil aufräumen. Schröder hat am Ende seiner Kanzlerschaft bei der Wahl, wo dann am Ende Merkel Kanzlerin wurde, für die SPD 34% reingeholt. 34%. Jede Partei in Deutschland würde alles dafür tun, um diese 34% zu bekommen. Ja, und am Ende hat er die Wahl sicherlich nicht verloren, weil er eine tolle Reform gemacht hat, sondern aus zwei Gründen. Erstens, er hat oder sein Wirtschaftsminister damals, Wolfgang Clement, hat so große Erwartungen geweckt. Er hat nämlich gesagt, wir werden 600.000 Arbeitslose weniger haben in diesem Jahr. Das ist unmöglich. Die kamen irgendwann, aber eben mit Verzögerung. Und es war die erfolgreichste Wirtschaftsreform aller Zeiten in Deutschland. Und die SPD, und das war der zweite Grund, stand nicht dazu. Die hätten sagen müssen, boah, wir haben das durchgesetzt, wir sind die Reformpartei, wir bringen Deutschland voran. Stattdessen haben sie sich davon distanziert. Das darf man nicht machen. Also wenn man was Gutes durchsetzt, was richtig, richtig gut ist, muss man auch den Erfolg als eigenen verkaufen. Und da hätte die SPD total gestärkt draus vorgehen können.
Okay, das ist eine Interpretation, die man in der SPD, glaube ich, so nicht teilt.
Kann ja sein, aber wo stehen sie denn jetzt mit ihrer linken Politik bei 15%? Ja, Halleluja.
Das sind so 15-16%. Es gab jetzt einen ganz kleinen Aufwärtstick.
Ja, die Umfragen, das ist ja immer, da ist ja immer so eine Fehlertoleranz von 2% oder so nach oben und unten. Aber grob haben sie weniger als die Hälfte dessen, was sie damals hatten und weniger als bei jeder Wahl zuvor.
Wir haben jetzt natürlich auch eine fragmentiertere Parteienlandschaft als damals. Aber blicken wir mal von der SPD Richtung CDU. Da ist zumindest auch viel von Reform zu hören, jetzt auch im Hinblick auf den Parteitag. Generalsekretär Carsten Linnemann wünscht sich beispielsweise eine Einkommensteuerreform. Hören wir mal, was er gerade erst bei der Bild am Sonntag dazu gesagt hat.
Ich finde, wir müssen mit der SPD über ein Reformpaket reden. Im März kommen die Ergebnisse zum Thema Gesundheit, im Juni zum Thema Rente. Und ich finde, in diesen Diskussionen sollte auch das Thema Eingang einer Einkommensteuerreform auf die Agenda.
Würde das die Probleme lösen?
Das würde einen Teil der Probleme lösen. Zum Beispiel das Problem, dass die Menschen das Gefühl haben, wenn sie mehr arbeiten, bleibt zu wenig netto übrig. Das ist ja der Kern der Teilzeitdebatte.
Mehr netto vom Brutto.
Mehr netto vom Brutto. Und das geht nur, wenn man die Steuern senkt und die Abgaben senkt. Insofern ist das richtig. Und es betrifft nicht nur Lohnempfänger, sondern es betrifft auch Unternehmer. 80% der Unternehmen in Deutschland sind Personengesellschaften, also eben nicht die Körperschaften. Viele im Mittelstand Personengesellschaften. Und die zahlen Einkommensteuer. Also müsste man für die den Steuersatz senken. Und wenn man immer sagt, ja, man muss oben in der Spitze dann erhöhen, unten senken, falsch. Den Spitzensteuersatz zu erhöhen, der trifft genau die Facharbeiter beim Daimler, die Ingenieure und eben diese Handwerker, die oben für ihr Unternehmen den Spitzensteuersatz zahlen. Und wenn sie den zahlen, dann fehlt das Geld eben für Investitionen und andere Leute zu beschäftigen. Wir haben 42% Spitzensteuersatz, der ab einem zu versteuernden Einkommen von, ich glaube, ungefähr 67.000 ansetzt. Das ist schon relativ niedrig von der Einzelperson. Ja, also da könnte man schon mal drüber nachdenken, ob man den Spitzensteuersatz auch wirklich bei Spitzenverdienern ansetzt, also bei einem höheren Einkommen. Und dann gibt es noch die Reichensteuer bei 45%, die ist dabei fast 300.000 inzwischen angelangt. Das ist nochmal eine eigene Steuerstufe.
Würden Sie auch da die nach oben verlagert sehen wollen?
Also das ist mir ehrlich gesagt egal. Wichtig ist, dass im unteren und mittleren Bereich der Tarif abgesenkt wird. Und zum mittleren Bereich zähle ich aktuell den Spitzensteuersatz dazu. Ja.
Wo sehen Sie denn aktuell den größten Reformstau? Sie sind ja mit Unternehmen in Kontakt. Worüber klagen Unternehmer in Deutschland am meisten?
Also seit etwa 3 Jahren führt bei jeder Umfrage, was am störendsten am Wirtschaftsstandort Deutschland ist, führt immer die Bürokratie, weil das eben auch dramatisch zugenommen hat. Aber dann kommen danach Steuern, hohe Energiepreise, irgendwann Sozialabgaben, teilweise auch noch Fachkräftemangel. Also es ist eine breite Palette an Themen, die in Deutschland als sehr belastend wahrgenommen werden und wo wirklich ein Reformstau ist. Das muss man sagen. Also seit der Agenda-Reform hat es ja eigentlich keine richtige Reform mehr gegeben.
Wenn Sie es mal konkret machen müssen, welche Reform wäre politisch am härtesten? Also womit macht man sich am unbeliebtesten, aber ökonomisch am meisten geboten?
Nochmal, es gibt nicht die eine Reform, von der man dann sagt, jetzt geht's aufwärts, sondern ich glaube, wir brauchen ein riesiges Reformbündel. Wir sehen das an den Debatten, die wir in den letzten Wochen hatten. Teilzeit, Zahnersatz, jede Einzelmaßnahme, da gibt es jede Menge Interessengruppen, die dagegen sind, wird alles sofort verhetzt. Ich glaube, es geht nur mit einem großen Reformpaket, so wie das die Agenda-Reform war. Carsten Linnemann hat ja gesagt, das war Pillepalle, wir bräuchten noch was Größeres. Pillepalle würde ich es nicht nennen, aber wir brauchen noch was Größeres. Aber wenn man jetzt mal einzelne Maßnahmen nimmt, zum Beispiel die Körperschaftssteuersenkung, die ja schon beschlossen ist, aber irgendwann 2028, 29, 30 und so weiter erst
die Körperschaftssteuer
kommt.
Das ist für Unternehmen, Sie noch mal, genau.
Ja, also für GmbHs und Aktiengesellschaften, für die Körperschaften, also die eher größeren Unternehmen, die müsste man vorziehen und in einem Rutsch machen, damit wir sofort ans Ausland.
Die beginnen eigentlich erst ab 2028.
Mit 1% und dann geht es jedes Jahr 1%. Das ist natürlich kein kraftvolles Signal, sondern man muss sagen, jetzt geht's los, 27 spätestens, sodass jeder, der investieren möchte, weiß, es lohnt sich wieder in Deutschland zu investieren.
Dann sagt die SPD sofort, okay, dafür wollen wir eine Steuererhöhung oder noch eine weitere Ausweitung der Schuldenbremse?
Also ich meine, die Schuldenbremse, das ist ja schon ein riesiges Geschenk an die SPD. Früher wollte die CDU da gar nichts machen, jetzt gibt es 500 Milliarden. Da könnte man sagen, im Gegenzug kriegen wir jetzt alle ordnungspolitischen Reformen, die wir brauchen, hat man leider nicht so verhandelt. Also die SPD hat da eigentlich keine Forderungen zu stellen, weil es geht ja auch der SPD darum, dass sie Wachstum haben will. Zumindest sagt sie es.
Schauen wir noch einmal ganz aktuell in die Herzkammer der Kanzlerpartei. Sie kennen die CDU wie ihre Westentasche sozusagen. Wie nehmen Sie aktuell die Stimmung vor dem Parteitag wahr? Wir zeichnen heute am Dienstag, den 17. Februar auf. Auf Friedrich Merz, auf der Union lastet ein wahnsinniger Druck wegen der Wirtschaftsschwäche, aber auch, jetzt gibt es eine neue Umfrage, die Deutschen sind mit Merz noch unzufriedener als mit Scholz zum gleichen Zeitpunkt. Wie ist die Stimmung?
Genau so, schlecht. Ja, also es gab eine Euphorie, dass man sagt, wir gehen in die Wahl und machen eine Wirtschaftswende. Nach diesen bräsigen Ampeljahren, die ganz viel zerstört haben, wollte man so eine Aufbruchsstimmung. Die gab es ganz kurz dann nach der Wahl, als das Kabinett neu zusammengesetzt wurde mit ein paar interessanten Namen, ist komplett verflogen. Also man fühlt sich im Würgegriff der SPD. Es ist erkennbar, dass die dringenden Probleme nicht gelöst werden. Selbst das Flüchtlingsproblem, weil es fast nicht lösbar ist inzwischen. Es sind so viele Flüchtlinge da und wir sehen das mit der Kriminalität. Das könnte man ja nur mit massiven Abschiebungen lösen. Das ist aber technisch gar nicht möglich.
Die Asylanträge sind zwar gesunken, aber es sind halt eben schon so viele Migranten illegal ins Land gekommen.
Genau. Also es kommen halt weniger dazu, aber es sind ja schon viele da. Und es kommen immer noch welche dazu. So, das heißt, es gibt auf breiter Front eigentlich eher frustrierende Erfahrungen. Und es gibt halt im Moment keine Lösung aus dem Dilemma, dass die Union vielleicht bereit wäre oder gerne möchte, die richtigen Reformen und die SPD das verweigert. Es gibt keine Lösung, weil es gibt ja keine Alternative.
Sie haben ja schon mal eine Minderheitsregierung ins Spiel gebracht.
Genau, das wird nicht so gerne gehört, weil Friedrich Merz sagt, eine Minderheitsregierung würde die Stabilität der Regierung gefährden, weil man…
Ist auch nicht ganz falsch, oder?
Ja, es kommt drauf an, was der Maßstab ist. Natürlich ist eine funktionierende Koalition immer besser als eine Minderheitsregierung. Aber eine dysfunktionale Koalition ist schlechter als eine Minderheitsregierung. Wenn der Koalitionspartner alles Wichtige verweigert und sogar noch schlimmere Sachen durchsetzt, dann würde ich sagen…
Was wäre jetzt was Schlimmeres
für
Sie?
Ja, zum Beispiel das Tariftreuegesetz, ja, oder das Rentenpaket. Hätte es zu dem Zeitpunkt eine Minderheitsregierung gegeben, hätte es dieses schreckliche Rentenpaket, was 480 Milliarden Euro kostet, zusätzlich… Hätte es das nicht gegeben.
Jetzt könnte man den Gedanken natürlich weiterspinnen und sagen, Minderheitsregierung und man sucht sich eine wechselnde Mehrheiten beispielsweise mit der AfD, dann macht man sich da wieder zum Büttel und das wird dann gerade in der Außenpolitik zum Beispiel, könnte das relativ katastrophal werden.
Ja, da muss man es mal durchdeklinieren. Also erstmal kann die Regierung auch als Regierung sehr viel alleine machen. Ja, man braucht für manche Sachen gar kein Parlament, insbesondere nicht für die Dinge in Europa. 60% der Gesetzgebung in Deutschland hängt von Europa ab. Da reicht es, wenn der Regierungschef und seine Minister in den entsprechenden Gremien was sagt. Da ist der Koalitionspartner eher hinderlich. So, und dann wird es Gesetze geben. Wenn man dann Union pur zur Abstimmung stellt, könnte ich mir vorstellen, dass es dafür Mehrheiten gibt. Bei manchen internationalen Sachen Umsetzung EU-Regulierung im Bundestag vielleicht eher mit der SPD. Bei manchen Sachen dann eben mit der AfD. Und da gilt das, was die Grünen ja im Europaparlament gerade gemacht haben. Wenn wir einen Antrag für richtig halten, dann stellen wir den trotzdem, egal wer zustimmt.
Ja, die Grünen trifft da weniger Furor, als es die Union treffen würde. Stichwort Europa. Schauen wir mal beispielhaft auf einen der Anträge. Sie haben ja selbst mal als Hauptgeschäftsführer der MIT die Parteitage inhaltlich vorbereitet. Jetzt gibt es einen besonders spannenden Antrag zum Thema Klima. Ursprünglich hatten Mittelstands- und Wirtschaftsunion, also die MIT und die christlich-demokratische Arbeitnehmerschaft, CDA, gemeinsam gefordert, die CDU solle sich für eine, ich zitiere, Neudefinition des Zieles der Klimaneutralität auf europäischer Ebene einsetzen. Das wurde vorzeitig wieder abgeräumt. Wie kann man das bewerten? Ist das die Angst vor der eigenen Courage?
Ja, also das war ein interessanter Vorgang, weil normalerweise sind das ja die Gegenspieler, Mittelstandsunion und Arbeitnehmerflügel. In dem Fall haben sie sich zusammengefunden, weil sie gesagt haben, wir haben die gleichen Interessen. Die Arbeitnehmer wollen ihre Jobs erhalten, die Unternehmer wollen weiter investieren und sie merken, dass die Vorgabe der Klimaneutralität nicht umsetzbar ist. Also so viel Wirtschaftskraft kostet, dass es eigentlich nicht umsetzbar ist. So, und Sie haben in dem Antrag sind zwei Teile. Das eine ist, dass man sagt, die nationale Klimaneutralität, die ist ja in Deutschland 5 Jahre früher als im EU-Schnitt. Das macht keinen Sinn.
2045.
2045 macht überhaupt keinen Sinn, weil wenn Sie in Deutschland klimaneutral sind, wir haben ja einen EU-weiten Emissionshandel. Das heißt, wenn in Deutschland kein CO2 mehr verbraucht wird, dann sind die Zertifikate für Deutschland quasi übrig, stehen allen anderen zur Verfügung. Da sinkt der Preis.
Die kaufen die dann billiger ein.
Die kaufen die billiger ein. Und dass die gleiche Menge CO2 wird ausgestoßen, nur von anderen, die damit dann Geschäfte machen. So, deswegen ist es nicht nur nicht, bringt nichts, sondern schadet nur. So, und dann sagen sie aber auch, man muss überlegen, ob wir wirklich 100% klimaneutral sein müssen oder vielleicht nur 90%, weil die letzten 10 sind die mega teuer.
Besonders teuer.
So, und das war sehr sinnvoll. Und dann dachte ich, jetzt geht's los. Wunderbar, die CDU kommt auf den Pfad der Tugend. Auch Studien zeigen ja, dass alles andere nicht mehr realistisch ist. Ja, und dann haben die natürlich Angst gehabt. Die Wahlkämpfer in Baden-Württemberg, die haben gesagt, um Gottes Willen, wenn wir jetzt dem Özdemir begegnen müssen und der sagt, ihr seid gegen Klimaschutz.
Cem Özdemir, ja, Spitzenkandidat für die
Grünen
Grün
in Baden-Württemberg. Und haben sich nicht getraut. Der andere Wahlkämpfer, Schnieder in Rheinland-Pfalz für die CDU, der hat dann eine Woche später, nachdem dieser Antrag abgeräumt wurde mit Druck von oben, hat er gesagt, nee, ich finde das richtig. Wir müssen dieses Klimaziel hinterfragen. Also da ist die CDU, also man, die spüren natürlich, dass es nicht mehr geht, trauen sich nicht. Nach meinen Informationen wird dann nach den Landtagswahlen das Thema wieder auf den Tisch kommen. Da wird es dann ein Werkstattgespräch geben oder so eine Expertenkommission. Und ich bin relativ sicher, dass dann sowas Ähnliches vor den Landtagswahlen, die ja dann in Sachsen-Anhalt sind, beschlossen wird.
Was soll denn der Wähler davon halten? Das ist ja ein Katz-und-Maus-Spiel, das keiner versteht.
Ja, also ich als Wähler bin davon frustriert. Was andere davon halten, weiß ich nicht. Aber es ist natürlich nicht konsistent. Ich finde eine Partei, wenn der Kaiser nackt ist, muss ich sagen. Ja, und wenn wir wissen, das Ziel der Klimaneutralität ist realistisch nicht erreichbar. Oder wir sagen, wir verzichten auf Wirtschaftswachstum. Wir müssen die Steuern für alle erhöhen. Wir können halt nicht mehr Straßen und Schulen bauen. Okay, wenn man bereit ist, das zu sagen, gut. Glaube ich nicht, dass wir dafür eine Bereitschaft haben. Also muss man sagen, es ist nicht erreichbar. Muss man vor den Wahlen die Wahrheit sagen.
Ist ja schon relativ bemerkenswert. Baden-Württemberg ist ein riesiges Bundesland und die CDU will jetzt mal nachvollziehbarerweise wieder den Ministerpräsidenten stellen. Aber nur für eine Landtagswahl, in Anführungszeichen, so ein wichtiges Ziel zu verwässern, das schadet doch total der Glaubwürdigkeit.
Ja, vor allem, ich hätte es ja genau umgekehrt argumentiert. Ich hätte ja gesagt, Baden-Württemberg ist massiv betroffen von den Klimavorgaben, Verbrennerverbot und so weiter. Bosch baut ab, Daimler baut ab, Porsche baut ab, die ganzen Zulieferer bauen ab, verlagern Produktion. So, da wäre ich doch als CDU, würde ich doch hingehen und sagen, so, ihr in Baden-Württemberg dürft jetzt entscheiden. Seid ihr für Wirtschaft oder seid ihr für einen übersteigerten Klimaschutz, der dem Klima gar nichts bringt? Wenn ihr sagt, Wirtschaft ist mir egal, wählt den Özdemir. Wenn ihr sagt, nee, Wirtschaft ist uns wichtig, wählt den Hagel. So wäre ich daran gegangen, aber Ihnen fehlt der Mut.
Wenn wir jetzt nochmal auf den Parteitag gucken, es gibt ja einen besonderen Ehrengast dieses Jahr. Und zwar hat die ehemalige Bundeskanzlerin das erste Mal seit 2019 gesagt, sie kommt auch persönlich zum Parteitag. Grund zur Freude?
Also das ist da wird mit gemischten Gefühlen drauf reagiert. Also es gibt natürlich immer noch so Merkel-Fans. Ich würde mal sagen, auf einem Parteitag ist es vielleicht ein Drittel der Delegierten. Die trauern der Zeit ein bisschen nach. Die anderen sehen sie eher skeptisch bis sehr kritisch. Ja, dazu würde ich jetzt auch zählen. Ich sehe sie sehr kritisch. Ich glaube, viele ihrer Reformen haben Deutschland massiv geschadet, sowohl innenpolitisch als auch wirtschaftspolitisch. Auch außenpolitisch zum Teil. Jetzt ist es aber so, das ist eigentlich ein Routinevorgang. Ja, die ehemaligen Parteivorsitzenden werden immer eingeladen und bislang sind sie halt.
Und Frau Merkel hat das bisher
nicht wahrgenommen. Die kommt dann, sie kriegt auch keinen Redepart. Ich weiß nicht, sie will vielleicht ihr Buch verkaufen, aber ein Büchertisch ist, glaube ich, nicht geplant. Ich weiß es nicht. Ich glaube auch nicht, dass es die große Versöhnung geben wird. Und es ist ja noch ein anderer interessanter Aspekt. Es wird ja auch erstmals die neue Vorsitzende der Konrad-Adenauer-Stiftung, Annegret Kramp-Karrenbauer, da sitzen, die ja Generalsekretärin von Merkel war. Dann sind die ja so ein bisschen über Kreuz gewesen. Dann war sie Parteivorsitzende, musste zurücktreten. Also wir sehen da so ein paar historische Figuren aus der vergangenen CDU. Also das ist spannend.
Erhöht das für Friedrich Merz den Druck, unter dem er steht, oder ist Merkel jetzt eigentlich auch egal?
Also ich würde sagen, es macht keinen großen Unterschied. Sie wird höflichen Applaus bekommen, wenn sie begrüßt wird. Ich denke, Merz wird professionell sie begrüßen. Sie wird professionell darauf reagieren. Da wird kein Spruch kommen, denke ich. Und insofern, ja, und dann wird sie auch nach ein paar Stunden, dann wird geguckt, natürlich die Fernsehkameras werden sich drauf stürzen. Wie viele bilden sich als Traube um sie herum und sammeln Autogramme? Und sind das vielleicht mehr als bei Merz? Ja, das sind so Geplänkel am Rande. Aber ich glaube, für die Ausrichtung der CDU spielt ihre Anwesenheit keine Rolle.
Letzte Frage, was muss Friedrich Merz denn verkünden bei diesem Parteitag, damit Sie sagen, das war der Tag, an dem die Wirtschaftswende losging?
Er müsste erstens, was er auch schon getan hat, beschreiben, in welchen Bereichen wir eine Veränderung haben müssen. Zweitens, welche Veränderung? Und drittens müsste er sagen, dass er keine Sachen der SPD mehr durchsetzt, die der Wirtschaft schaden, mindestens so lange, wie sie diese Reformen der CDU nicht mitmacht. So, wird nicht passieren, aber das wäre mein Wunsch.
Sagt Thorsten Alsleben. Herr Alsleben, ganz vielen Dank, dass Sie Teil waren von Machtspiel. Thorsten Alsleben ist Geschäftsführer der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft. Und das war Machtspiel, der Politik-Podcast von NZZ und Bross-Stiftung. Mein Name ist Beatrice Achterberg. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Euer Lob, Kritik, Anregungen und alles, was ihr uns sagen wollt, bitte an machtspiel@nzz.de. Links zum Thema findet ihr in der Folgenbeschreibung. Und wir hören uns wieder nächste Woche. Bis dahin, tschüss, tschüss.